SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch Ihnen einen schönen guten Morgen. Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September, man hat sie ja schon fast verdrängt, weil es in Sachen Regierungsbildung einfach nicht vorangeht. Die CDU will den Ministerpräsidenten stellen, doch das geht nur mit dem BSW. Und da hat Friedrich Merz, der CDU-Bundesvorsitzende, gestern im Bericht aus Berlin im 1. klargestellt, Ukraine-Hilfen und die Westbindung sind Bedingungen für eine Zusammenarbeit mit dem BSW. Das dürfte bei der Parteichefin Sarah Wagenknecht schwierig werden. Ende September wurde dann auch in Brandenburg gewählt und dort geht es voran. Es stehen offenbar Koalitionsverhandlungen zwischen der SPD und dem BSW an. Laut dpa-Informationen wollen die Sondierungsgruppen beider Parteien ihren Vorständen das empfehlen. Die Einzelheiten von Viktor Kupka.
Nach der Landtagswahl aus dem September haben die Sozialdemokraten nur mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht eine realistische Mehrheit. Ob tatsächlich Verhandlungen aufgenommen werden, hängt nun an den jeweiligen Landesvorständen. Käme eine Koalition zustande, wäre es die erste Regierungsbeteiligung des noch jungen BSW. Beide Seiten beurteilten die Gespräche bisher grundsätzlich positiv. Zweitstärkste Kraft in Brandenburg war die AfD geworden, mit der aber keine andere Partei koalieren will.
Am Samstag wurde in Georgien gewählt, und zwar das Parlament. Die Regierungspartei Georgischer Traum hat gewonnen, die Opposition spricht von Betrug. EU-Ratspräsident Charles Michel verlangt, dass mögliche Unregelmäßigkeiten aufgeklärt werden. Er forderte die georgische Wahlkommission auf, ihrer Pflicht nachzukommen und die Fälschungsvorwürfe zu untersuchen. Jakob Mayer berichtet.
Michel will das Thema auf die Tagesordnung des informellen EU-Gipfels Anfang November in Budapest setzen. Die 27 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen sollen die Lage bewerten und die nächsten Schritte in den Beziehungen der EU zu Georgien festlegen. Nach Michels Worten bekräftigt die EU ihre Aufforderung an die georgische Führung, ihr Engagement für einen Weg des Landes in die Gemeinschaft unter Beweis zu stellen. Eine Delegation des EU-Parlaments äußerte sich angesichts des Ablaufs der Wahlen besorgt. Brüssel hat den EU-Beitrittsprozess mit dem Land eingefroren, nachdem sich die Regierungspartei verstärkt Moskau zugewandt hat.
In Litauen und in Bulgarien ist ebenfalls am Wochenende gewählt worden. In Litauen sind laut Wahlkommission die Sozialdemokraten stärkste Kraft geworden. Sie streben ein Mitte-Links-Bündnis an. Die bisher regierende konservative Vaterlandsunion verlor stark an Stimmen, wie auch ihre beiden liberalen Koalitionspartner. Und bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in Bulgarien hat das pro-westliche Bündnis GERB SDS laut Hochrechnungen gut 25% der Stimmen gewonnen. Auf Platz 2 liegt das liberale Bündnis PPDB mit etwa 15%. Zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann fordert eine entschiedene Reaktion auf den Einsatz nordkoreanischer Soldaten in Russland. Die Verteidigungspolitikerin sagte der ARD in Kiew, EU und NATO müssten sich überlegen, wie sie damit umgehen. Aus Kiew berichtet Andrea Beer.
Über die mutmaßliche Beteiligung nordkoreanischer Soldaten am Angriffskrieg gegen die Ukraine sagte sie, diese würden in russische Uniformen gesteckt. Es sei nicht ausgeschlossen, dass nordkoreanische Soldaten irgendwann an der baltischen Grenze stünden. Man müsse Wladimir Putin klarmachen, dass Europa bzw. die NATO antworten könnten mit NATO-Soldaten in ukrainischer Uniform. Das ginge, wenn, dann nur auf freiwilliger Basis, mit Ländern, die zustimmen würden, Soldaten zu schicken, so Strack-Zimmermann.
Ins Inland. Bundesweit fehlen mehr als 1000 Schulleiter. Das hat eine Umfrage der Neuen Osnabrücker Zeitung unter den Kultusministerien der Bundesländer ergeben. Demnach sind derzeit fast 1300 Schulleiterstellen nicht oder nur übergangsweise besetzt. Die deutsche Wirtschaft fordert von der Bundesregierung, die Energiekosten für alle Unternehmen zu senken, nicht nur für die Industrie. Es sei Aufgabe der Politik, für eine dauerhaft stabile und wettbewerbsfähige Energieversorgung zu sorgen, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Peter Adrian, der Rheinischen Post. Ein erster wichtiger Schritt sei die Übernahme der Netzentgelte durch den Klima- und Transformationsfonds. Außerdem brauche es dringend weniger Bürokratie. Zum Sport. Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat Heidenheim den Anschluss an die Europapokalplätze verpasst. Das Team von Trainer Schmidt kam nicht über ein torloses Unentschieden gegen Hoffenheim hinaus. Detlef Lindner berichtet.
Diese Punkteteilung ist leistungsgerecht. Beide Mannschaften hatten besonders nach der Pause ihre Gelegenheiten. auf den Sieg. Die Hoffenheimer waren da eine Viertelstunde äußerst präsent und torgefährlich. Krilic und Kramaric zielten knapp über den Heidenheimer Carsten Loschek, scheiterte an Torhüter Kevin Müller. Dann drehten aber die Gastgeber auf. Shen Sa konnte zweimal Oliver Baumann nicht überwinden und dann lenkte der Nationalkeeper per Glanztat auch noch einen Ball von Bräunig aus 5 Metern an die Hoffenheimer Latte. So richtig voran bringt diese Punkteteilung aber keines der beiden Teams.
Vorher trennten sich Union Berlin und Frankfurt unentschieden 1:1. Und Bayern München gewann beim VfL Bochum mit 5:0 und hat die Tabellenführung behauptet. Der spanische Formel-1-Pilot Carlos Sainz hat den großen Preis von Mexiko gewonnen. Der 30-Jährige fuhr mit seinem Ferrari vor dem Briten Lando Norris im McLaren ins Ziel. Volker Hirt.
Im Kampf um die Weltmeisterschaft wird's tatsächlich nochmal spannend. Verstappen 6., Norris 2. Der Vorsprung des Titelverteidigers auf seinen Herausforderer ist auf 47 Punkte zusammengeschmolzen. Und noch 4 Rennen stehen aus in dieser Saison. Ferrari war klar das stärkste Team. Der Sieg von Carlos Sainz fiel umjubelt. Teamkollege Leclerc wurde 3. Danach auf den Plätzen 4 und 5 Mercedes. Nico Hülkenberg wurde 9.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Örtlich haben wir in der Früh Nebel oder Hochnebel, der sich im Laufe des Vormittags auflösen sollte. Nur in Oberschwaben und am Rhein kann es den ganzen Tag grau bleiben. Ansonsten Sonne und Wolken bei 14 bis 20 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Es ist die Woche vor der Präsidentschaftswahl in den USA. Eine Wahl, die auch für uns hier in Deutschland spannend wird. Warum? Das hat der scheidende Präsident Joe Biden vor kurzem bei seinem Besuch in Berlin so formuliert.
Germany is my country's closest and most important of allies.
Für Biden ist Deutschland der engste und wichtigste Verbündete der USA. In dieser Woche wollen wir jeden Morgen hier in SWR aktuell auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen abseits der großen Politik schauen in unserer Serie Wir und die USA. Los geht's heute früh mit einer Stadt, die wie kaum eine andere in Deutschland mit den USA in Verbindung gebracht wird, nämlich Ramstein-Miesenbach in Rheinland-Pfalz. Die Gemeinde ist durch die dortige US Airbase weltbekannt. Wie sehr die Amerikaner das Leben dort prägen, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Bürgermeister von Ramstein-Miesenbach, mit Ralf Hechler von der CDU gesprochen. Herr Hechler, rund 50.000 US-Soldaten und deren Angehörige wohnen in der Region. Ist für Sie ein Alltag ohne die Amerikaner überhaupt vorstellbar?
Ja, das ist so, dass ein Leben ohne die Amerikaner nicht vorstellbar ist. Denn seit 1952 sind die Streitkräfte hier bei uns zu Gast und ja, haben natürlich vieles geprägt, haben natürlich auch ganz viele Freundschaften und auch Beziehungen ja, zusammen und hervorgebracht. Und ja, wir sind natürlich dann mit den Amerikanern ganz eng verbunden. Wir nennen das immer, das ist Home Far Away from Home für die Amerikaner. Die fühlen sich auch sehr wohl hier.
Freundschaften, Beziehungen, sagen Sie. Wie sehr nehmen also die Soldaten der Airbase und deren Familien am täglichen Leben in Ramstein teil?
Die meisten der, Sie haben es gesagt, 50.000 in der Militärgemeinde, nennt sich ja Kaiserslautern Military Community, KMC, leben in den Orten, in den Dörfern rings um die Installationen, ob das jetzt US Army ist oder die Airbase Ramstein. Das bedeutet zum Beispiel in Ramstein bei 8.000 Einwohnern sind rund 5.000 nochmal, die bei uns wohnen. Ja, und die gehen natürlich dann hier einkaufen, die gehen natürlich auch hier bei uns in den Sportverein und ja, ist ein Teil des täglichen Lebens und Nachbarn und Freunde.
Jedes Jahr im Sommer feiern Sie ein deutsch-amerikanisches Freundschaftsfest. Und da nehme ich dann mal an, ist das schon ein Miteinander, also ein Austausch beider Kulturen.
Das ist richtig. Wir hatten früher den Tag der offenen Tür, das war der sogenannte Flugtag. Den gab es viele, viele Jahrzehnte bis 1988, das große Flugtagunglück, das Desaster, die Katastrophe damals passiert ist, als die Flieger bei der Flugschau zusammengestoßen sind und ganz viele ums Leben gekommen sind, viele Verletzte. Und seit dieser Zeit gibt es diesen Tag der offenen Tür nicht mehr, diesen direkten Austausch auf der Airbase. Und wir haben dann später ein anderes Format gewählt und diesen deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest, das ist auch eins, das findet jährlich statt und ist natürlich ein ganz toller Event.
Sie haben jetzt viel die Gemeinsamkeiten zwischen Deutschen und Amerikanern in der Region in Ramstein-Miesenbach betont. Wo sehen Sie Unterschiede?
Also Unterschiede sind dahingehend, dass es jetzt nicht keine normalen Einwohner von einem Ort sind, sondern sie haben eine Zeit von 2 bis 3 Jahren, die sie hier verbringen, die sie versuchen auch zu nutzen. Und nutzen meine ich jetzt in dem Fall im privaten Bereich, wo wir dann miteinander zu tun haben. Und ansonsten sind die Amerikaner natürlich politisch sehr zurückhaltend haltend. Also sie werden keinen erleben, der hier für Trump oder für Harris Wahlkampf macht, sondern im Prinzip als Militärangehöriger sich neutral verhält. Ja, und ansonsten ist es tatsächlich so, dass die Amis natürlich diese Zeit genießen, nutzen und Freundschaften knüpfen, die meisten und manche natürlich dann auf der Airbase bleiben und wenig Kontakte haben.
Sie sagen, die Amerikaner, die dort stationiert sind und deren Familien, deren Angehörige sind politisch sehr zurückhaltend. Ja. Nehmen Sie denn wahr, welche Bedeutung die Entscheidung hat, diese US-Präsidentschaftswahl, also wer ins Weiße Haus einzieht, Kamala Harris oder Donald Trump, reden die Amerikaner darüber?
Nein, die reden nicht darüber, zumindest nicht im offiziellen Bereich, aber abseits des Protokolls, nenne ich es jetzt mal, wenn man mit Leuten sich unterhält, hat ja jeder auch eine eigene Meinung, wie sie nicht auch. Und dann ist es schon auch so, dass man natürlich Präferenzen hat. Wir hatten ja die Situation mit Donald Trump ja schon einmal als Präsident, als er damals die Truppenverlagerung in den Osten propagiert hatte. Das hat für einen Aufschrei gesorgt hier in der Region, aber auch bei den Amerikanern selbst, die gesagt haben, Kopf geschüttelt und gesagt, das funktioniert gar nicht. Wir können das nicht von heute auf morgen hier herummachen. Wir haben ein milliardenschweres Programm, ein Housing-Programm, ein Schulprogramm, jetzt das neue Hospital in Weilerbach. Das wird so auf die Schnelle nicht gehen.
Vielen Dank, Ralf Hechler von der CDU, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell zur Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Wir und die USA. Und morgen früh spreche ich dann mit einer Deutsch-Amerikanerin, die deutschen Firmen die US-Kultur näher bringt.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Von heute an muss sich Schauspieler Gérard Depardieu vor einem Gericht in Paris verantworten. Zwei Frauen werfen ihm sexuelle Belästigung bei einem Filmdreh vor 3 Jahren vor. Julia Borutta.
Der Schauspieler soll sie mit anzüglichen Worten traktiert, obszön bedrängt und brutal festgehalten haben. Diese beiden Klagen, die heute verhandelt werden, sind aber nicht die einzigen. Insgesamt haben rund 20 Frauen berichtet, von Depardieu belästigt oder sogar vergewaltigt worden zu sein. Manche Fälle sind verjährt, in anderen Fällen aber wird derzeit ermittelt. Auch im Zusammenhang mit den Vorwürfen der jungen Schauspielerin Charlotte Arnould. Sie wirft Depardieu vor, sie 2-mal vergewaltigt zu haben.
Das israelische Parlament stimmt heute über 2 umstrittene Gesetzentwürfe ab. Die sollen die Arbeit des UN-Palästina-Hilfswerks, kurz UNRWA, massiv einschränken. Florian Zelt.
Das Ziel ist, UNRWA als Terrororganisation einzustufen und Behörden in Israel Kontakt mit der Organisation zu untersagen. UN-Generalsekretär Guterres hatte sich deutlich gegen das Vorhaben ausgesprochen. Ein solches Gesetz würde die Anstrengungen, das menschliche Leid und die Spannungen im Gazastreifen und im Westjordanland zu lindern, ersticken, warnte er zu Beginn des Monats. Israel hatte in der Vergangenheit immer wieder schwere Vorwürfe gegen UNRWA erhoben. Demnach sollen mehrere Mitarbeiter in das Massaker vom 7. Oktober 2023 verwickelt gewesen und die Organisation als Ganzes von der radikal-islamischen Hamas unterwandert sein.
In Genf beraten von heute an Regierungsvertreter aus aller Welt und Mitglieder der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Es geht darum, wie humanitäre Arbeit trotz Krisen und Kriegen gelingen kann. Es soll eine Resolution diskutiert und verabschiedet werden, die sich für eine bessere Einhaltung des humanitären Völkerrechts stark macht, vor allem in Bezug auf Zivilisten. Die Bundesregierung will erreichen, dass in Deutschland mehr Computer- und Videospiele entwickelt werden, und zwar mit einer speziellen Förderung. Ab heute können sich angehende Gründer von Game Studios um eines der neuen 130 Stipendien bewerben. Jim Bob Nikschas.
Deutschland ist der größte Markt für Computerspiele in Europa, sagt das Bundeswirtschaftsministerium. Im Jahr 2022 wurden bei uns allein fast 10 Milliarden Euro Umsatz damit gemacht. Neue Games aber werden eher in anderen Ländern entwickelt. Das soll sich ändern. 8 Millionen Euro gibt die Regierung jetzt für ein Gründerstipendium aus. Ab heute können sich Spieleentwicklerinnen und Entwickler 3 Wochen lang online bewerben. Auf games-stipendium.de. Voraussetzung ist, dass die Bewerber schon ein Start-up gegründet haben oder es im nächsten Jahr tun werden.
In Rheinland-Pfalz starten heute gleich 3 Projekte für den Klimaschutz. Zum einen wird in Grenderich im Kreis Cochem-Zell ein Solarcluster eingeweiht, sowie in Mainz ein Flächenportal für Windenergie vorgestellt. Zum anderen ist offizieller Spatenstich für die Elektrifizierung der Eifelbahnstrecke zwischen Trier und Köln auf einer Strecke von 164 Kilometern. Anna-Karina Blessmann.
Erstmals soll dabei eine neuartige Technik eingesetzt werden. Statt wie sonst üblich in Oberleitungen soll der Strom durch Kabel fließen, die entlang der Schienen verlegt werden. Die Elektrifizierung reicht manchen in der Region nicht aus. Mehr als 20 Unternehmen fordern, dass die Eifelstrecke dort, wo sie bisher nur ein Gleis hat, zumindest teilweise zwei Gleise bekommt, damit mehr Güter über die Schiene transportiert werden können und der Zug eine wirkliche Alternative zum Auto wird.
Zum Sport. In Duisburg findet am Abend ein weiteres Testspiel der deutschen Fußballfrauen statt. Gegen Australien wird Kapitänin Alexandra Popp ein letztes Mal zum Einsatz kommen. Marc Eschweiler.
Es dürfte emotional werden, wenn Alexandra Popp in ihrem 145. und letzten Länderspiel ausgewechselt wird. In dem Stadion, in dem die Länderspielkarriere der mittlerweile 33-Jährigen vor 14 Jahren begonnen hat. Popps letzter Auftritt im Trikot der Nationalmannschaft steht im Mittelpunkt der Partie am Abend in Duisburg gegen Australien. In seinem Heimdebüt lässt der neue Bundestrainer Christian Wück Popp noch ein letztes Mal die Ehre zuteil werden, die DFB-Elf als Kapitänin aufs Feld zu führen. Wück steht mit einer neu formierten und verjüngten Mannschaft für einen Neuanfang in der Frauennationalelf, der mit einem spektakulären 4:3-Sieg in England am vergangenen Freitag begonnen hat.
Montag, der 28. Oktober. Wir starten in eine Woche mit einem Feiertag. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist es Allerheiligen am 1. November. In anderen Bundesländern der Reformationstag, der Tag davor, der 31. Oktober. Nur die Berliner, die haben eine komplette Arbeitswoche und das auch noch mit der Normalzeit. In der Nacht auf den gestrigen Sonntag war ja Zeitumstellung. Es wird zwar in der Früh eher hell, dafür aber abends eher dunkel.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Oliver Neuroth fühlt sich bei dem Begriff Zeitumstellung an ein großes Wort aus der Bundespolitik erinnert.
Ist das also die Zeitenwende, dass wir am Wochenende eine Stunde geschenkt bekommen haben? Nein, natürlich nicht. Es ist die Zeitumstellung, die ja jede Menge Kritiker hat, auch hier in Berlin. Sie sollte ja eigentlich schon abgeschafft worden sein, ist sie aber nicht, weil sich die EU-Staaten nicht einig sind. Auch wenn heute die Sonne eine Stunde früher aufgeht, sie geht auch eine Stunde früher unter. Heißt aber, wenn der Bundestag mal wieder eine Tagesordnung bis tief in die Nacht hat, verpassen die Abgeordneten nicht so viel vom Tag, also nicht so viel vom Licht. Denn weil Berlin sowieso weit im Osten liegt, sind die Tage hier im Winter besonders kurz. Wenn es ohnehin grau ist, dämmert es manchmal schon nachmittags um drei. Schön ist anders. Und das sehen gefühlt 99% der Menschen in Berlin so. Man hört, dass in dieser Frage sogar die Ampelkoalition mal nicht zerstritten ist. Daher der Appell an den Kanzler: Bitte lassen Sie die Zeitumstellung Teil der Zeitenwende sein und am besten verschwinden.
Anmerkungen von Oliver Neuroth.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.